Ja, ich freue mich, mit euch in ein neues Jahr zu starten. Und ich bin irgendwie gespannt, bin irgendwie erwartungsvoll, weil ich spüre, dass was in der Luft liegt. Irgendwas liegt in der Luft. Ich weiß nicht, wem es noch so geht. Aber ich glaube, dass wir einmal als Gemeinde wachsen werden, aber auch mit Gottes Gegenwart in ganz besonderer Weise rechnen dürfen. Und besondere Zeiten benötigen besondere Einstellungen von uns. Und über eine dieser Einstellungen möchte ich heute gerne reden. Und Jesus spricht von dieser Einstellung und das, daher kommt auch der Predigttitel, erste Dinge zuerst. Wir haben es vorher schon gelesen im Matthäusevangelium Kapitel 6, Vers 33, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Was ist das alles andere? Ich glaube, es sind all die äußeren Lebensmittel und Notwendigkeiten wie Kleidung und Arbeit und Wohnen, aber auch Erholung und Finanzen. Und wir sind immer versucht, all die anderen Dinge zuerst zu suchen und nicht Gott. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist nicht immer leicht, Gott an die erste Stelle zu setzen. Manchmal ist es ein Kampf in uns sozusagen. Ein Kampf, seinem Willen die Priorität zu geben und wirklich zu sagen, Herr, was willst du eigentlich? Und nicht den Sorgen. Ja, oder vielmehr geben wir oft den Sorgen so den ersten Platz oder dem Vergleichen mit anderen. Hey, wie geht es mir eigentlich im Vergleich zu dem? Oder manchmal auch den guten Dingen im Leben, die wir lieben. Ja, die sind dann manchmal einfach wichtiger und Gott fällt irgendwie runter. Gott zuerst ist etwas, was ich von Herzen selbst leben möchte. Ganz persönlich mit meiner Frau zusammen und mit euch, meiner Gemeinde St. Matthäus, ist es etwas, wofür wir beten und versuchen es durchzubuchstabieren, immer wieder. Und was ich heute predige, ist etwas, was natürlich auch mir selbst für dieses Jahr vornehme. Denn ich glaube wirklich an das Motto, unter dem ich fast jedes Jahr so angehe, es ist so entnommen einem Mann namens Darren Hardy, der hat so ein Buch geschrieben, das heißt Living Your Best Year Ever, also dein bestes Jahr leben. Für manche klingt es reißerisch, ja, oh Gott, das ist Leistung und da muss ich was tun und muss das machen und das und was alles von mir erwartet wird. Das ist es nicht. Sag euch, was es für mich nicht bedeutet und was es bedeutet. Es bedeutet natürlich nicht ein Jahr unter Leistungsdruck, ein Jahr ohne Probleme oder ohne Missverständnis, ohne das normale Leben, das kann ich ja nicht beeinflussen. Aber was es bedeutet, ist, dass ich an dem, was mir am wichtigsten ist, ganz nah dranbleiben möchte. An Gottes Plan, an seinem Willen. Und das gilt unabhängig von Umständen. Ja? Alle Dinge müssen uns zum Besten dienen, sagt Paulus oder schreibt Paulus im Römerbrief im 8. Kapitel. Und es ist aber meine Entscheidung, ob ich Gott erlaube, mir die Dinge zum Besten dienen zu lassen. Auch und gerade die Niederlagen. Auch und gerade die Fehlschläge und Querschläge, die oft mal in unser Leben kommen. Das wäre allerdings jetzt ein ganz eigenes Thema. Ja, wie baut man Resilienz auf und wie gehen wir durch Schwierigkeiten und wie lassen wir nicht zu, dass Schwierigkeiten uns von Gott wegbringen, sondern im Gegenteil uns vielmehr an sein Herz bringen. Aber dass wir eine gewisse Erwartung und Bereitschaft haben, dass dieses Jahr unser bestes Jahr wird, weil wir erste Dinge zuerst verfolgen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Silvesterpredigt. Es geht ums Heute. Was mache ich heute? Gestern können wir nicht mehr verändern. Morgen können wir kaum kontrollieren. Aber ins Heute kann ich investieren. Heute kann ich leben, mein Bestes geben. Noch ein Vers möchte ich dieser Predigt voranstellen, der aus dem Buch der Sprüche stammt. Da heißt es in Sprüche 3, Vers 9, ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen deines Einkommens. Auch da sozusagen geht es darum, das Erste, das Beste Gott zu geben. Ja, hier wird für mich der Satz, zuerst Gottes Reich, nach Gottes Reich zu trachten, ihn an die erste Stelle zu setzen, ganz praktisch. Und ich möchte euch gerne 4 Handlungsanweisungen ans Herz geben oder mitgeben, über die wir nachdenken können. Es betrifft den Tag, es betrifft die Woche, es betrifft den Monat und es betrifft das Jahr. Erstens, verbringe jeden Tag Zeit mit Gott. Also was ich jetzt sage, ist ja natürlich nichts Neues, ja. Aber es ist, schafft nochmal so die Frage nach unseren Prioritäten. Ja, ich möchte sagen, stell Gott, wenn es irgendwie geht, an den Anfang deines Tages. Ich möchte es wieder entkräftigen, ja, weil manche haben einfach einen anderen Tagesrhythmus. Die sagen, boah, in der Früh, da geht gar nichts. Ist auch egal. Wichtig ist, dass du Gott irgendwie auch das Beste deines Tages gibst. Es ist ja ein wunderbares Geschenk, das Gott uns macht mit 24 Stunden. Ich weiß nicht, ob du es schon mal so betrachtet hast, aber von den 24 Stunden dürfen wir 6 bis 8 Stunden schlafen, manche vielleicht 9 und 10 Stunden, manche schlafen nur 5, ganz egal, aber so circa 16 Stunden sind wir wach. Mal mehr oder weniger wach. Wir brauchen etwa 1 Stunde vielleicht für den morgendlichen Rhythmus. Ziehen wir 10 bis 12 Stunden für Arbeit und Fahrt ab oder Arbeit oder die Beschäftigung des Tages, ja, wer in Rente ist oder was weiß ich, Haus, aber alles das, dann bleiben noch 5 bis 7 Stunden übrig. Bis wir wieder schlafen. Was ich sagen will, jeder von uns hat Zeit, über die er einigermaßen frei verfügen kann. Zeit, die wir für die unterschiedlichsten Dinge einsetzen können. Und die Frage ist, welche Zeit geben wir dem Herrn? Geben wir Gott? Verbringen wir mit ihm? Investieren wir in die wichtigste Beziehung unseres Lebens? Und bitte verstehe mich falsch, hier geht es nicht darum, dass Gott die Zeit braucht. Und dass er sagt, jetzt bist du wieder nicht da, ja, dass er sauer ist oder irgendwie, überhaupt nicht. Aber wir brauchen die Zeit. Er braucht diese Zeit für uns, um uns immer wieder daran zu erinnern, wer wir sind, was er uns schenken will. Also für unser geistliches Wachstum ist es wichtig, auch eine Qualitätszeit mit unserem himmlischen Vater zu haben. Ja, jeder, der verheiratet ist und in einer freundschaftlichen Beziehung lebt, wird mir recht geben. Es ist cool, dass man immer weiß, dass man füreinander da ist und dass man dass man gute Gedanken hegt übereinander. Aber wenn man nie Zeit verbringt, Qualitätszeit, wenn man sich nie unterhält und nie einfach mal von Herz zu Herz, dann wächst da nichts an Beziehung. Und dabei geht es eigentlich nur darum, treu zu sein. Es geht nicht darum, jedes Mal ein Mega-Event zu erleben, ja, wenn ich Zeit mit Gott habe. Oh, jetzt habe ich wieder nichts gefühlt und oh, es ist alles so zäh. Ja, manchmal werden wir Zeiten haben, die erfüllt sind. Und sagen, wow, das war jetzt richtig schön, toll. Und manchmal ist es einfach nur im Glauben, ihm die Zeit zu geben, diese Zeiten zu halten und vertrauen, dass kein Wort, das ich lese, auf die Erde fällt. Ich habe eine sehr ermutigende Geschichte gefunden von der Bekehrung einer Hindu-Frau, die möchte ich euch kurz erzählen. Ein Missionar hatte mit viel Fleiß täglich sie im Wort Gottes zu unterweisen versucht und war bald ganz entmutigt, weil sie so wenig sich merken konnte, was sie gelehrt worden war. Eines Tages rief er verzweifelt aus, ich glaube, es lohnt sich nicht, dir das Wort Gottes beizubringen. Du scheinst wirklich alles zu vergessen. Dein Kopf ist wie ein Sieb. So schnell, wie ich Wasser hineingieße, fließt es auch wieder raus. Darauf die Antwort der armen Frau, in der eine große Wahrheit steckt. Ja, mein Kopf ist wirklich wie ein Sieb. Ich vergesse schrecklich viel. Aber wenn man Wasser durch ein Sieb schüttet, dann wird das Sieb sauber. Obwohl es das Wasser nicht zurückhalten kann. Es tut mir sehr leid, dass ich so viel vergesse, aber bitte hören Sie nicht auf. Mein Herz und mein Geist sind nachher so sauber. Das Wasser ist nicht verschwendet. Es ist nicht, ich höre schon manche sagen, oh, das ist aber schön, das geht mir ja auch so. Ja, wie oft vergessen wir, was wir in der Früh gelesen haben, manchmal am Abend und manchmal schon nach 3 Minuten wissen wir es nicht mehr. Aber das Wort Gottes reinigt. Und es ist etwas, was wir im Glauben annehmen dürfen. Das heißt, genauso wenig verschwendet ist es täglich mit Gott Zeit, mit seinem Wort, sich zu beschäftigen, auch wenn wir nicht alles behalten. Und zudem ist es auch ganz wichtig, dass wir diese Sehnsucht nach Gott kultivieren. Dass wir uns nicht damit zufrieden geben, wenn wir sagen, oh, naja, Gott, eigentlich sehne ich mich nicht nach ihm und eigentlich ist alles so anstrengend. Sondern mit den Psalmen zu beten. Ich lese euch mal was vor aus Psalm 63. Da heißt es, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Und so schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Und so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Soweit mal. Wir brauchen immer wieder die Inspiration von Gottes Wort. Wir brauchen es von Jesus selbst und wir dürfen ihm alles sagen. Von ihm lesen wir, dass er früh am Morgen aufstand, an eine einsame Stätte gegangen ist, um zu beten. Und wenn schon er, der Sohn Gottes, sich diese Zeit genommen hat, dann zeigt es uns, wie wir als Ebenbilder diese Zeit des Rückzugs brauchen. Ja, Jesus führt uns ja hinein in diese Ebenbildlichkeit, zurück in diese ursprüngliche Beziehung, die verloren gegangen ist. Und weil es unsere Würde ausmacht, mit dem König eine Audienz zu haben, jeden Tag. Ja, und es soll keinen Druck produzieren, sondern uns an die Verheißung erinnern. Wenn du Gott jeden Tag auch den ersten Platz gibst, wirst du erleben manchmal, wie sich die Dinge einfach erledigen. Manchmal verbringen wir so viel Zeit mit Sorgen, werde ich das schaffen, hin und her, anstatt es einmal abzugeben und zu sagen, Herr, so danke, dass du dich jetzt drum kümmerst und dann wirklich zu warten, zu vertrauen. Also, nimm das mit heute. Zweitens, beginne jede Woche mit Gott. Mach es dir zur Priorität, die Woche mit Gott anzufangen. In der jüdischen biblischen Zählung ist ja der Sonntag der erste Tag der Woche, weil er der Tag der Auferstehung ist. Ich habe eine Kirchenstatistik gesehen, ja, gibt es ja viele, dass von denen, die sich Christen nennen, gerade mal 10% nur 1 bis 3 Mal im Monat in den Gottesdienst gehen. Es gibt natürlich 1000 Gründe, auch Gottesdienst ausfallen zu lassen. Und darum ist immer wieder auch die Frage, Herr, was willst du von mir? Ich sage es immer, wenn wir Christen werden, aktive Christen, also sozusagen Jesus anfangen nachzufolgen, dann gehen wir nicht aus Pflicht, sondern dann sagen wir, Herr, was willst du? Ah, ich möchte, dass du meinen Leib liebst. Ich möchte, dass du meine Gemeinde liebst. Du bist Teil dieser Gemeinde. Und das entspricht auch der Würde des Gotteskindes, ja, dass wir ihn darin ehren. Im Bereich der Woche sehen wir 2 Prioritäten. Apostelgeschichte 20,7. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus. Also die junge Gemeinde versammelte sich immer am ersten Tag der Woche, wie wir es ja auch tun. Und sie versammelten sich, wie wir weiterlesen, auch in den Häusern. Also wir würden es heute Hauskreise, Kleingruppen nennen. Warum? Weil wir uns gemeinsam im Glauben stärken können. Weil wenn wir gemeinsam über die Bibel austauschen und Erfahrungen austauschen, wir gestärkt werden. Und weil wir nur in der Gemeinschaft wirklich frei werden können. Füreinander beten, einander stärken, einander ermutigen. Und Gottes Wort ausgelegt bekommen. Ja, wie heute. Wo ich sage, es ist nicht umsonst, wenn wir unter Gottes Wort kommen. Allein geht man ein, sagt Graf von Zinzendorf, ein Christ ist kein Christ. Und schon in der frühen Gemeinde gab es natürlich die Tendenz, wegzubleiben, und die kenne ich auch. Kennt doch jeder, ja. Sagt, oh, muss ich, oh, soll ich heute, manchmal diese Diskussion. Und dann schreibt der Hebräerbrief, und lasst uns aufeinander Acht haben, einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Ja, und da auch wieder kein Druck. Überleg dir einfach, was dir wichtig ist. Ja, meine Frau ist mir da echt ein Vorbild, ein leuchtendes. Es gibt für sie keine Ausrede für sonntags. Ja, Sonntag ist einfach Gottesdienst. Auch wenn wir frei haben, also wenn ich mal frei habe, komme ich bei meiner Versuchung, ja, zu sagen, ach komm, dann sage ich, ich gehe in Gottesdienst, was du machst, mir egal. Super, so eine Frau zu haben oder so einen Mann, es ist gut. Ja. Und es geht ja nicht nur um uns, sondern es geht ja auch um unser Vorbild. Also wir wollen auch eine christliche Kultur prägen. Wir sind ja auch ein Zeugnis für unser Umfeld. Ja, unsere Mitmenschen erfahren, wenn wir in den Gottesdienst gehen, wer bei uns die erste Geige spielt. Das ist einfach so. Gottesdienst, wir sind Vorbilder für unsere Kinder. Natürlich motzen die manchmal. Ja, natürlich sagen, oh nee, komm ey. Und es ist so schade, wenn Eltern dann einknicken. Und wenn Eltern dann sagen, okay, dann nicht, ich habe keinen Bock auf Stress, auch noch am Sonntag. Schade. Warum? Weil wir dann was Wichtiges aufgeben. Weil wir dann auch eine Botschaft aufgeben, die wir eigentlich ihnen weitergeben wollen. Ich sage, was du willst, du bist frei irgendwann, aber solange du jetzt hier bist, gehst du einfach Bist du einfach dabei? Wir haben ja auch großartige Angebote. Ich möchte euch das anhand eines Beispiels verdeutlichen. Und zwar die Olympischen Sommerspiele 1924 gab es einen Läufer, Eric Liddell. Ein tiefgläubiger Christ, später wirkte er als Missionar in China. Und er erfährt kurz vor Abreise nach Paris, dass die Vorläufe für seine Disziplin, den 100-Meter-Sprint, an einem Sonntag stattfinden sollten. Und da er den Sonntag strikt als Sabbat, als Tag des Herrn heiligt, weigert er sich, konsequent zu starten. Auch trotz des enormen Drucks durch das Olympische Komitee und sogar dem Prince of Wales. Und er wechselt schließlich auf die 400-Meter-Strecke, deren Wettkämpfe an den Wochenenden stattfinden. Und obwohl er auf dieser Strecke nicht als Favorit galt, hat er eine Goldmedaille gewonnen. Und es ist so ein Zeichen, wo er sagt, boah, dem war das einfach so wichtig. Ich sage, egal, was die anderen sagen, der Sonntag ist heilig. Das ist einfach meine Art, Gott zu ehren. Also was priorisieren wir? Ja, einfach uns zu fragen. Drittens, an Anfang des Monats Gott geben, was Gott gehört. Gott sagt an verschiedenen Stellen, dass alle Ressourcen, die wir haben, aus seiner Hand kommen, dass wir Verwalter seiner Gaben sind. Ja, wir wissen das im Alten Testament, 10% dem Herrn geben. Ich habe mir das auch zur Gewohnheit gemacht. Ich weiß, viele haben das sich zur Gewohnheit gemacht. Am Anfang des Monats, Dauerauftrag, weg damit. Ja, sei gesegnet, Gemeinde, sei gesegnet, Reich Gottes. Gott hat keine Finanzprobleme. Aber wenn wir das tun, und manchmal ist es wirklich eine Herausforderung, gerade am Anfang des Glaubens, oder ich denke, oh, kann ich das machen? Bleibt mir dann was übrig? Und ich habe so viele Zeugnisse schon gehört von Leuten, die gesagt haben, das ist unglaublich. Seit ich gebe, habe ich überhaupt kein Problem mehr finanziell. Also, ermutige ich euch, auch das zu bedenken. Teste mich, ob ich nicht den Himmel öffne, heißt es im Alten Testament. Erste Dinge zuerst. Also, jeden Tag mit Gott beginnen. Jede Woche Zeit mit der Gemeinde zu haben. Jeden Monat Geld und Gaben für Gottes Reich geben. Sich auch investieren in die Gemeinde. Und dann als Viertes zu überlegen, wofür soll dieses Jahr jetzt stehen? Welche nächsten Schritte will ich in diesem Jahr gehen? Welche Gewohnheiten möchte ich mir aneignen? Welche vernachlässigten Beziehungen vielleicht wieder aufnehmen? Auch das darf aus dem Gespräch mit Gott kommen. Aber zuerst aus der Zeit, die wir uns dafür nehmen. Wie viele gönnen sich nicht die Frage, Vater, was ist dir auf dem Herzen für mich dieses Jahr? Für meine Familie? Was möchtest du? Wir sind ja alle unterwegs und wir stehen an unterschiedlichen Stellen. Aber Gott will, dass wir Schritte gehen, um es mit den Aussagen unserer Jüngerschaftsvision zu sagen, ihn kennenzulernen. Freiheit zu erleben. Unsere Bestimmung zu entdecken. Und dann einen Unterschied zu machen. Also was wäre der nächste Schritt für dich vielleicht? Jesus hat alles für uns getan. Er hat uns erlöst. Es ist nichts, was wir tun, was ihn beeindruckt. Wir brauchen ihn nicht beeindrucken. Er ist davon beeindruckt, dass er für uns alles getan hat, uns vergeben hat, uns als Kinder Gottes angenommen hat. Aber er lädt uns ein zu einer täglichen Zeit mit ihm. Er lädt uns ein zu einer wochenlichen Routine, immer wieder. Und er lädt uns auch ein zum Geben. Und er lädt uns vielleicht rauszukommen aus dem Besucherstatus, auch in einer Gemeinde. Und zu sagen, Mensch, Gott, was habe ich bekommen? Welche Gaben? Ich möchte mich einsetzen. Ich möchte investieren, damit die Mitmenschen gesegnet werden durch das, was ich geben kann. Teil eines Teams zu werden. Vielleicht ist das ein nächster Schritt. Ich möchte jetzt beten und dann die Band einladen, einfach uns in den Lobpreis zu leiten. Während wir diese Zeit nehmen, vielleicht auch nochmal reflektieren oder auch Gott einfach anbeten, haben wir drei Gebetsstationen, zwei hier vorne, eine hinten an der Krippe. Und wer es am Herzen hat, einfach für sich beten zu lassen und sagt, ich brauche da Gebet für diesen Schritt. Ich möchte einfach den Segen Gottes empfangen dafür. Fühlt euch frei, das zu tun. Vater, so danken wir dir, dass du jetzt da bist und dass du uns einlädst in diesem neuen Jahr. Du lädst uns ein, zu dir zu kommen. Du lädst uns ein, unsere Erwartungen groß sein zu lassen, weil du ein großer Gott bist. Du segne jetzt jeden Einzelnen. Sprich du in jedes Herz. Ermutige uns. Und lass uns wirklich neue Schritte gehen mit dir. Und weitere Schritte gehen mit dir. Denn du hast die Fülle für uns. Herr, du gibst nicht nur ein wenig, sondern die Fülle. In Jesu Namen. Amen.